Herr Schröder, was haben Sie gegen gelbe Streifen? Gegen gelbe Schleifen.
Ja, Schleifen haben ja auch noch andere Assoziationen. Ich denke an den Schleifer. Schleifer Platzek war eine berühmte Figur. Nein, wir haben uns aufgerafft hier vor den Eingang zum Stadtverordneten-Sitzungssaal zu begeben, um die Abgeordneten darüber zu informieren, was sie tun würden, wenn sie einem Antrag der FDP und den Bürgern für Marburg zustimmen würden. Dieser Antrag möchte gelbe Schleifen in Marburg hoffähig machen, möchte sie an Stadtschildern und anderswo, vielleicht öffentlichen Institutionen, ausgehängt wissen. Und das ist eine Symbolik, die hat ja eine tiefere Bedeutung. Die Bundeswehr ist im Moment dabei, ihr Gesicht aufzupolieren, was dadurch schlecht aussieht, dass sie wenig Zustimmung hat in der Bevölkerung zu den Auslandseinsätzen, zum Beispiel Afghanistan, zum Beispiel über Syrien und so weiter. Deswegen unterstützt das Verteidigungsministerium ganz gezielt und minutiös in der ganzen Republik Kampagnen, die von Fördervereinen für die Soldaten ausgehen und in denen Kontakt aufgenommen wird zur Politik, in der Absicht, eine Solidarität mit der Truppe herzustellen, die im Moment überall im Ausland in militärische Einsätze geschickt wird. Dadurch wird, wenn die Politik da mitmacht, der Eindruck erweckt, als würde die Bevölkerung das hinnehmen, zustimmen. Sie ist ja quasi über ihre Abgeordneten darüber ins Bild gesetzt worden oder quasi gefragt worden. Wir sind der Meinung, das ist eine üble Täuschung. In einzelnen Fällen ist das ja ruckzuck passiert, im Landkreis ist das passiert. Ich glaube, in der Stadt Kirchhain ist es passiert oder soll nochmal mit einer nachgeholten Debatte passieren. Hier sollten alle Abgeordneten im Vorhinein wissen, womit sie es zu tun haben. Deswegen haben wir ein gründliches Flugblatt entwickelt. Das ging zwar etwas schnell, aber wir stellen den Gegensatz da zum Beispiel von dem Wappen der Division Schnelle Kräfte, das ist ein Adler im Sturzflug auf seine Beute, und dem Wappentier, was die Friedensbewegung hat, nämlich der Taube, die keinen anderen Tier was zu Leide tut, wie dieser Antagonismus gelöst werden kann, indem nämlich Marburg sich besinnt, dass es eine friedliche Tradition hat und dass es dem Stadt gut ansteht, friedliche Initiativen zu unterstützen, zum Beispiel für Friedensbildung, für Friedenserziehung, für Friedensforschung, aber auch die Auseinandersetzung mit der Verherrlichung von Militär und Soldatentum, wie wir es am Beispiel Bortshausen hier haben. Das ist mal so ein, glaube ich, schon einigermaßen abgerundete Zusammenfassung der Gründe, warum wir hier als friedenspolitischer Gesprächspreis und Bündnis Nein zum Krieg mit einer relativ langen Tradition in Marburg uns zu Wort melden.
Beziehen sich diese gelben Schleifen hier im Landkreis jetzt speziell auf die Division Schnelle Kräfte? Können Sie uns mal sagen, was das für eine Division ist?
Ach ja, die Division selber hat ja auch ein Eigenverständnis, mit dem sie wirbt. Auf ihrer Homepage steht zum Beispiel das Motto der Division einsatzbereit, jederzeit, weltweit. Ich zitiere immer noch, spiegelt die Bereitschaft und den Willen aller ihrer Soldatinnen und Soldatinnen wider, schneller als andere Kräfte im Ausland eingesetzt werden zu können. Das ist also ein Selbstverständnis.
Das steht auf der Homepage.
Das steht auf der Homepage und es ist das Selbstverständnis der Division Schnelle Kräfte. Die holen die Politik nicht nur ein, die überholen sie quasi. Das klingt so, als wären sie scharf auf den nächsten Einsatz, irgendwo möglichst weit weg, um zu zeigen, dass sie die Besten sind. Mhm. Und dafür kann es keine Solidarität, ja noch nicht mal Verständnis geben.
Ja. Könnte man sagen, dass das ein Rücksturz in den Wilhelminismus ist?
Ja, da tue ich mich ein bisschen schwer, weil der Wilhelminismus ja eine vordemokratische Epoche ist und wir haben ja inzwischen eine lange Geschichte mit dem Versuch, Demokratie und auch ein gewisses liberales, kulturelles miteinander und zusammen zu etablieren. Aber natürlich sind die Reste von Militarismus, von militaristischem Denken und militaristischem Wollen und Handeln nicht verschwunden. Die werden heute natürlich wieder aktiviert, wenn militärische Lösungen als das Patentrezept zum zum sich auseinandersetzen mit den Problemen der übrigen Welt gelten. Und das ist eine üble Geschichte, weil es eben die Rolle einer zivilisierten Politik konterkariert.
Jetzt sagen ja Befürworter dieser gelben Schleifenaktion, ja, da setzen Menschen für unsere Freiheit und für unsere Demokratie ihr Leben ein. Dafür gebührt ihnen besondere Anerkennung. Was sagen Sie zu dieser Argumentation?
Also die müssen nicht Soldat werden. Die sind Söldner. Die waren, solange sie Wehrpflichtige waren, gezwungen, Soldat zu sein. Und es konnte Gründe geben, sozusagen unter dem Stichwort Heimatverteidigung, sich da eine Weile aufzuhalten. Ich selber war auch lange bei der Bundeswehr, viel zu lange, und bin inzwischen längst anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Aber das ist natürlich eine komische Sache. Also erstens, man meldet sich freiwillig, man kriegt gut Geld, man weiß, dass man in so einer Truppe ankommt und dass man irgendwo möglicherweise eingesetzt und vielleicht auch dann erschossen oder verwundet wird. Also die Krokodilstränen, die kann ich natürlich subjektiv nachvollziehen, wenn Angehörige oder Verwandte um ihre Söhne oder junge Männer oder Frauen trauern. Das kann ich verstehen. Aber sie wären klug beraten gewesen, sich vorher klarzumachen, dass die Bundeswehr nicht ein Beruf ist wie irgendein anderer, sondern dass das Hauptziel des Berufes, was man da erlernt, ist, wie man effektiv Menschen umbringt. Und wenn man das macht, muss man sich nicht wundern, dass sich andere, die nicht umgebracht werden wollen oder dasselbe gelernt haben, dasselbe dann auch tun werden. Und da kann man umkommen. Ja, wenn man jetzt will, dass man den Jungs oder den Frauen etwas Gutes tut, die irgendwo im Ausland eingesetzt sind, dann soll man ihnen klar machen, dass man sie hier braucht. Die soll man nach Hause holen und soll sie in zivile Berufe stecken.
Wie sind Sie davon gekommen, also zum Bundeswehrsoldaten, zum Kriegsdienstverweigerer?
Naja, ich war sogar Reserveoffizier, ich war Oberleutnant. Und wir sind 1980, so lange hat das gedauert, als die Nachrüstung stattgefunden hat, sogenannte Nachrüstung der NATO, Doppelbeschluss, sind wir hier mit etwa 100 Menschen auf dem Marburger Marktplatz gewesen, kurz vor Weihnachten, und haben unsere Wehrpässe demonstrativ zurückgegeben, indem wir gesagt haben, wir stehen für diese kriegerische, aggressive Politikkonzeption nicht mehr zur Verfügung. Es sind da 100 Leute, haben ihre Pässe zurückgegeben. Es waren Unteroffiziere dabei, Stabsunteroffiziere, Offiziere und Mannschaften, wie auch immer. Und wir haben natürlich die Wehrpässe in einem großen Kartoffelsack eingesammelt und haben sie auf die Harthöhe geschickt. Das war damals der Sitz des Verteidigungsministeriums. Kamen natürlich wieder mit einer Belehrung, dass man das so nicht machen kann. Und wenn wir wollten, sollten wir einzelne Anträge auf Kriegsdienstverweigerung stellen. Haben wir auch alle gemacht. Diese Anträge sind dann verschleppt worden. Zum Teil hat das 6 Jahre gedauert, bis Verhandlungen stattgefunden haben. Bei mir war es auch eine 3- oder 4-stündige Verhandlung, die da stattgefunden hat. Aber die Kammer war sehr interessiert an meinen Argumenten und hat mir auch gut zugehört. Und ich hatte den Eindruck, dass sie sympathisiert hatten mit meinen Gründen, und sie haben mich dann zum Kriegsdienstverweigerer gemacht. Ich bin nicht der Einzige. Wir haben das also nicht begründet damit, dass wir gesagt haben, ich weiß, ich kann nicht töten. Das hätte ich auch sagen können zu dem Zeitpunkt. Da hätte ich zumindest sagen können, ich weiß es nicht ganz genau, es macht mir so große Schwierigkeiten, dass es ein Gewissenskonflikt ist, den ich nicht aushalte, außer dass ich sage, ich kann nicht mehr die Waffe in die Hand nehmen als Soldat. Aber wir haben politisch das begründet. Wir haben gesagt, die NATO ist hier im Zuge einer aggressiven Politik dabei, sich vorzubereiten, der Sowjetunion das Haupt abzuschlagen. Das waren ja wörtliche Begründungen auch in der amerikanischen Generalstabsumgebung. Und wir haben gesagt, das können wir nicht mitmachen. Wir sind unter ganz anderen Umständen zur Bundeswehr eingezogen worden und das gilt für uns nicht mehr. Wir stehen nicht mehr zur Verfügung. Das ist zum Teil verstanden worden und das hat damals dazu geführt, diese ganze Auseinandersetzung. Da sind ja von den Wehrpflichtigen zum Teil 600.000-700.000 sind zu Kriegsdienstverweigern geworden.
Ja? Ja. Oh ja! Herr Schrader, das ist eine Zeit, da wurden Anträge in den Kommunalpolitiken, in den Kommunalparlamenten gestellt wie atomwaffenfreie Zone. Ja. Heute werden Anträge gestellt zur Solidarität mit dem Militär und weltweiten Auslandseinsätzen. Ja. Times they are changing, wie Bob Dylan sang.
Naja, Also wenn man jetzt daran erinnert, dass zum Beispiel in Hessen Kassel die erste Stadt war, die atomwaffenfrei war, atomwaffenfreie Zone, dann war das der damalige Oberbürgermeister Eichel, der das durchgebracht hat. Und der hat sich auch im, wie soll ich sagen, im Gegensatz zu seinem späteren Beruf, den er als Finanzminister der Bundesrepublik vermurkst hat, hat er sich diesen Ruf immer noch als etwas bewahrt, was man ihm auch hoch anrechnen muss. Aber es gibt ja auch Kampagnen und Initiativen, daran anzuknüpfen. Wir haben heute noch 20 Atomwaffen, vielleicht sind es etwas mehr, aber diese Zahl ist zumindest bestätigt, die in Büchen sind und die notfalls in Anführungsstrichen von deutschen Bomberflugzeugen, kann man sie nennen, das sind Tornados, die eine bestimmte Kategorisierung haben, andere Ausrüstung als die Jagdflugzeuge. Jedenfalls diese Bombenflugzeuge sind in der Lage und sind möglicherweise auch nach Absprache dafür vorgesehen, deutsche Beteiligung an atomaren Schlägen bei irgendwelchen Gefahrenlagen vorzubereiten oder sogar durchzuführen. Mhm. Ja, und dagegen kann man was machen. In den Vereinten Nationen haben sich jetzt über 120 Länder dazu bereit erklärt zu sagen, wir verlangen, dass auf unserem Territorium keine Atomwaffen sind und wir gewährleisten, dass auf unserem Territorium keine Atomwaffen sind und verlangen von dem Rest der Welt und vor allem auch von den Atommächten, dass sie dieses als ein Beispiel sehen, um eine Abrüstung bzw. eine nicht weitergehende Aufrüstung vorzunehmen. Und das ist eine Sache, die ist auch, glaube ich, ziemlich populär in der Diskussion jetzt hier. Und darauf weisen wir hier auch hin, dass sowas möglich
ist. Wie das übrigens ja auch Bestandteil des Atomwaffensperrvertrages ist, immer noch aktuell ist.
Ja.
Letzte Frage vielleicht noch. Die Division Schneller Kräfte sind Bestandteil der KSK, Kommando Spezialkräfte.
Nee, es ist umgekehrt. Kommando Spezialkräfte ist ein Teil der Division Schnelle Kräfte, soweit ich weiß.
Danke für
das Kommando Spezialkräfte vereinnahmt alle zum Morden ausgebildeten und Schweinereien machen könnte soldatischen Verbände innerhalb der Division Schnelle Kräfte.
Danke für die Korrektur, falls das so sein sollte. Wir gucken das nochmal nach.
Ja, gerne.
Und wenn ich es
gesagt habe, belehren Sie mich
bitte. Kein Problem. Die KSK ist aufgefallen, ist in den letzten Wochen in der Presse gewesen mit rechtsradikalen Vorfällen. Vielleicht ein Kommentar dazu noch?
Ja, also rechtsradikale Vorfälle sind Alltag in der Bundeswehr. Sie sind genauso Alltag wie Schikanierereien und Schleifereien durch Vorgesetzte und das Ausnutzen von vorgesetzten Positionen gegen Untergebenen. Das heißt also, der Mangel an innerer Demokratie ist das eine, und das andere ist der Rückgriff auf die guten alten Zeiten des tausendjährigen Reiches. Das ist ja kein Wunder. Die alten Kader sind nach dem Krieg nicht verschwunden, als die Bundeswehr aufgebaut wurde. Die innere Führung war ein Konzept, das versuchen sollte, die alten Kader davon abzuhalten, wieder tätig zu werden. In der Zeit, als ich bei der Bundeswehr war, das war von 1961 bis 1963, da war in dem im mittleren Management der Stabsoffiziere bis der Generalität alles Wehrmachtsangehörige gewesen. Ja? Und die haben natürlich einen prägenden Einfluss auch hinterlassen auf die entsprechenden Institutionen. Auch wenn die Bundeswehrakademie der inneren Führung und so weiter da sicher öfters dagegen gehalten hat. Aber es ist ein Riesenrest da. Das sind die alten Namen von den Kasernen. Es sind die Verehrung von Führerfiguren in den Zimmern anhand von Bildern. Da ist eine ganze Menge da, was natürlich Frau von der Leyen angeblich jetzt entsetzt hat und wo sie angeblich mit eisernen Besen kehrt. Die geht gar nicht rein und guckt, was da nach dem Besen noch liegen geblieben ist oder wo die das versteckt haben, wenn einer geguckt hat. Ja. Das ist eine braune Tradition, die ist sicherlich noch da. Und ich glaube, nachdem die Wehrpflicht abgeschafft worden ist, ist die Gefahr, dass diese braune Tradition sich manifestiert, größer geworden, als sie vorher war. Wehrpflichtige waren relativ kurze Zeit da, waren im Großen und Ganzen Leute, die schnell wieder in Frieden gehen wollten und nicht sich auf den Krieg vorbereiten wollten und die auch angefangen hatten zu denken. Wer sich aber einkaufen lässt in Zeiten, wo es relativ schlechte Jobaussichten für manche Jugendliche gibt und wo man sogar 17-Jährige nimmt, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn die entsprechend anhand von Vorbildern sich entwickeln.
Herr Schrader, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.